Guten Abend. Fast 20 Stunden lang haben sie verhandelt. Die ganze Nacht haben die Staats- und Regierungschefs der EU diskutiert, wer das mächtigste Amt der Europäischen Union besetzen soll. Am Ende gab es aber keinen neuen Kommissionspräsidenten, dafür übernächtigte Journalisten, die dann doch mal die Augen zumachen mussten. Heute steht Brüssel also ohne Ergebnis da. Morgen Vormittag startet der nächste Versuch. Es geht um die Spitzenämter der Europäischen Union. Diese 5 Posten sind neu zu vergeben. Der wichtigste wohl, der des Präsidenten der Kommission, denn er oder vielleicht doch sie bestimmt die politische Linie bei Richtlinien und Verordnungen. Dann der Präsident des Europaparlaments, vor allem mit repräsentativen Aufgaben. Morgen entscheiden die Abgeordneten in Straßburg, wer das sein soll. Der Präsident des Rates koordiniert vor allem die Zusammenarbeit der Staatschefs und der Außenbeauftragte und auch der Chef der Europäischen Zentralbank müssen gefunden werden. In Brüssel versuchen sie nun also, diese Runde zusammenzubekommen, aber sie drehen sich vorerst nur im Kreis. Michael Grütz.
Sie lachen, wirken frisch. Als Europas Staats- und Regierungschefs mittags das Ratsgebäude nach fast 20 Stunden ununterbrochenen Verhandlungen verlassen, möchte man wissen, wie sie das wohl machen. Wie sie aber morgen weitermachen, das wissen sie nicht.
Ja, das ist ja, wenn wir wüssten, was sich bis morgen ändern soll, dann hätten wir ja heute weitermachen können. Also,
was natürlich schwierig ist diesmal, ist tatsächlich, dass wir mehr Parteien haben, die sich einigen müssen. Wir haben auch bei einigen Ländern tatsächlich abweichende Meinungen, die früher eher unter einen Hut zu bringen waren.
Die neuen Fronten in Europa zeigen sich unter anderem so. Italien, früher ein loyales, pro-europäisches EU-Mitglied, will kaum noch Kompromisse eingehen. Es gibt ein Spitzenkandidatensystem, das wir abgelehnt haben, weil wir es nicht als praktikabel ansehen. Nun ist das von irgendwoher erneut vorgeschlagen worden in einem vorgefertigten Paket. Also das kann Italien nicht akzeptieren. So auch Polen, dessen Ministerpräsident lehnt zudem Franz Timmermans ab, der Favorit für den Posten des Kommissionspräsidenten ist. Wir brauchen Kandidaten, die die größtmögliche Garantie bieten, nach Kompromissen zu suchen und Brücken zu bauen zwischen den Staaten. Der ursprüngliche Vorschlag, der hier präsentiert wurde, entspricht diesem Kriterium nicht. Spitzenkandidat Timmermans ist als bisheriger Kommissionsvize mehrfach gegen Polen vorgegangen und wirft der Regierung Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit vor. Zudem hat er sich von der Opposition unterstützen lassen. Trotz zahlreicher Einzelgespräche ist vor allem Polen bislang nicht kompromissbereit.
Man muss auch überlegen, ob man große Länder, große Mitgliedstaaten einfach überstimmt. Auch das ist eine Verantwortung im Rat, denn wir müssen ja weitere 5 Jahre und wollen weitere 5 Jahre miteinander zusammenarbeiten.
Deutlich kritischer dagegen ist der französische Präsident. Wir können uns nicht von der einen oder anderen Gruppe in Geiselhaft nehmen lassen. Wir brauchen eine effektivere Arbeitsweise, was die großen Fragen angeht.
Die Bürger müssen schon auch das Gefühl haben, dass die Wahl dann auch zu konkreten Ergebnissen führt, auch bei den Spitzenposten. Der Rat, der Europäische Rat, wird immer einen Einfluss haben müssen. Aber ich finde schon, dass wir letztendlich Mehrheiten im Parlament brauchen. Und das ist das Entscheidende hier.
Ein Plädoyer für mehr Macht des Parlaments. Morgen aber ist wieder der Rat am Zug. Und wie der die Fronten auflösen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.
Michael Grütz in Brüssel, es sah doch so aus, als ob es unter den Spitzenkandidaten Weber und Timmermans ausgemacht würde. Jetzt hören wir, Italien ist grundsätzlich dagegen. Worum geht es da eigentlich?
Nun, wir sehen auf der einen Seite, um nochmal auf das Spitzenkandidatensystem zurückzukommen, dass das Parlament ja da gegen den Rat durchsetzen will. Das ist die Sache ein wenig verkompliziert, denn am Ende haben wir es jetzt nur noch mit 2 Kandidaten zu tun. Und wenn da irgendwo Widerstände entstehen, dann wird es natürlich etwas komplizierter. Was Italien anbelangt, können wir feststellen, dass es da offensichtlich jetzt eine Achse gibt zwischen Italien, Ungarn und Polen. Wenn man sich daran erinnert, dass Salvini, der Vizepremier in Italien, der Rechtsnationale, dass er vor der Wahl schon gesagt hat, dass er gegen die EU kämpfen will und dass er sie in diesem Zustand überhaupt nicht versteht und will. Es sei ein Albtraum, tönte er. Dass jetzt nun Italien bei einem möglichen Defizitverfahren, auch jetzt bei der Kandidatenfindung, auf einmal so blockiert, das alles könnte ein Zeichen sein für die anderen Zeiten, die da in Italien angebrochen sind. Und wie das dann aufzulösen ist, das ist im Moment noch völlig unklar. Polen und Ungarn und Italien ziehen im Moment ganz offensichtlich da an einem Strang.
Es sieht ja so aus, als sei nun Weber als Kommissionspräsident wohl raus. Was passiert denn, wenn nun Timmermans zurückziehen müsste?
Man muss sich vorstellen, was das für ein Zeichen wäre. Denn Franz Timmermans hat als Vize-Kommissionschef sich dafür eingesetzt, dass Rechtsstaatlichkeit in Polen eintritt und eingehalten wird. Er hat die Rechtsstaatsverfahren vorangetrieben, übrigens nicht alleine, sondern mit der ganzen Kommission und vielen anderen. Was wäre das für ein Zeichen, wenn Timmermans nun zurückgezogen würde, weil Polen eine solche Kritik an dem Mann hat? Und das Zweite ist, wenn auch Timmermans rausfiele und Weber ebenfalls, raus wäre, dann hätten wir es mit einer handfesten Institutionenkrise möglicherweise zu tun. Denn zur Erinnerung, das Parlament soll ja in 2 Wochen den Vorschlag der Staats- und Regierungschefs bestätigen und diesen Kommissionspräsidenten wählen. Wenn er das nun mal nicht mehr tut, das Parlament, dann hätten wir ernsthaft ein Problem. Und drittens wäre es so, dass sich Leute wie Putin oder Trump in der Welt sicherlich die Hände reiben würden, weil die EU genau das Bild abgibt, worauf diese beiden am liebsten warten, dass es nämlich ein uneiniges Konstrukt ist, das keine Erfolgschancen hätte.
20 Stunden verhandelt ohne Ergebnis. Glauben Sie, dass es morgen eine Einigung gibt?
Das ist wirklich sehr schwer vorherzusagen. Eigentlich lag die ja heute schon fast auf dem Tisch und man fragt sich, warum das wieder verschoben wurde. Aber dazu hat die Kanzlerin ja das ihre gesagt. Morgen wage ich wirklich keine Vorhersage, ob es dazu kommt. Morgen um 11 geht's los und für abends ist schon wieder ein Working Dinner angesagt. Was dabei rauskommt, wir wissen es nicht und ob es sich nochmal verschiebt, keine Prognose.
Aber Sie bleiben dabei. Danke, Michael Grütz in Brüssel. Es war einmal eine blanke Provokation, hierzulande eine Rolandsfigur aufzustellen. In Bremen zum Beispiel, im Mittelalter. Da wussten die Konservativen gleich, hier demonstriert die Bürgerschaft ihre politische Freiheit, ihre Unabhängigkeit von allen Mächtigen drumherum. Eine starke Stadt. Dafür steht schon seit dem 15. Jahrhundert der Bremer Roland und war seither überall in deutschen Landen ein Vorbild für andere Städte. So ähnlich geht es gerade mit einer anderen politischen Gestalt in Bremen. Kaum sind in der Stadt die ersten Züge einer rot-grün-roten Koalition zu erkennen, schon fühlen sich sogar in Berlin Konservative herausgefordert. Und viele in Deutschland fragen sich, wem das Bremer Beispiel wohl noch zum Vorbild wird. Denn eine solche Kombination hat es in Westdeutschland bislang noch nie gegeben. Susanne Hausmann.
Es ist ein kleines Experiment, das heute in Bremen seinen Anfang nimmt. SPD, Grüne und Linkspartei stellen auf knapp 140 Seiten ihre Ideen für ein rot-grün-rotes Bremen vor. Da ist die autofreie Innenstadt, die in den nächsten 4 Jahren Gestalt annehmen soll. Da ist der Kohleausstieg, der bis 2023 umgesetzt werden soll. Und da sind die öffentlichen Flächen, die in Zukunft nicht mehr an private Investoren verkauft werden sollen. Die Stadt will mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt bekommen. Die drei Parteien sind mächtig stolz auf ihre Verhandlungsergebnisse.
Der Koalitionsvertragsentwurf atmet auch eine Programmatik. Und ich finde, da kann man auch das große Wort der Vision durchaus in Anspruch nehmen.
Klimaschutz zieht sich wie ein grüner Faden durch den Vertrag. Das ist elementar, denn konsequenter Klimaschutz erhält unserem Planeten Lebenswert.
Wir haben sehr viele gemeinsame Projekte gefunden, wo wir uns einig sind, Dinge voranbringen zu wollen, wo wir Ideen gemeinsam aufgenommen haben.
Er hat die Koalitionsvereinbarung zwar mitverhandelt, wird das Linksbündnis aber nicht anführen. Noch Bürgermeister Carsten Sieling erklärte heute seinen Rückzug und zog damit spät Konsequenzen aus dem schlechten Wahlergebnis für die SPD. Als ausgemacht gilt, dass der frisch gewählte SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Bovenschulte seinen Job übernimmt. Und noch eine Personalie gilt als sicher. Bremen bekommt eine linke Wirtschaftssenatorin und die heißt Christina Vogt. Sie hat selbst bei der oppositionellen Bremer CDU einen Vertrauensvorschuss.
Ich glaube noch nicht, dass es das Ende hier von Bremen ist, rein wirtschaftlich gesehen. Ich werde auch, glaube ich, da sehr darauf achten, mit ihr da auch konstruktiv zusammenarbeiten. Ich bin hier ganz gut vernetzt in der Wirtschaft, dass wir hier sehen, dass wir beiden Interessen gerecht werden. Aber ich glaube, das kann man hinkriegen.
Ist das Linksbündnis auch im Bund eine Option für die Zukunft? Kohleausstieg, autofreie Innenstadt. Inhaltlich trägt das Bremer Experiment immerhin eine starke grüne Handschrift.
Das unterstreicht aus unserer Sicht, dass es wichtig war, auch Gespräche in unterschiedlicher Farbkonstellation zu führen. Weil nur dann erreicht man, dass wirklich die inhaltlichen Punkte auch in den Mittelpunkt dieser Verhandlungen geführt werden. Wenn man vorher sich schon festlegt und sagt, mit denen wollen wir es machen, kann man inhaltlich umso weniger durchsetzen.
Es steht im Fokus auch der Bundespolitik, das Bremer rot-grün-rote Experiment, das sich jetzt in der Realität beweisen muss.
Rot-grün-rot in einem westdeutschen Bundesland. Dazu jetzt der Kommentar von Andreas Schafazik von Radio Bremen.
73 Jahre SPD-Regierung, 12 Jahre rot-grün. Was haben viele in Bremen nach der Wahl gestöhnt? Bitte einen Neuanfang, neue Leute. Neue Ideen. Und wie kann es überhaupt sein, dass die SPD weiter an der Macht klebt, obwohl sie in ihrer ehemaligen Hochburg Bremen das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren hat? Wie es jetzt aussieht, wird es genau so kommen. Nur statt Rot-Grün soll es nun eben Rot-Grün-Rot werden. Bevor jetzt alle noch lauter stöhnen. Heißt das wirklich weiter so? Ich glaube nicht. Denn die Koalitionsverhandlungen zeigen, im kleinsten Bundesland könnten wirklich ein paar Veränderungen anstehen. Und zwar vor allem in Richtung grüner Themen. Ein paar Beispiele. Die Bremer Innenstadt soll autofrei werden. Bremen will aus der Kohle raus. Und zwar schon bis 2023. Und neue Regierungsvorhaben sollen immer erst darauf geprüft werden, ob sie ökologisch verträglich sind. Noch ist der Koalitionsvertrag nicht unterschrieben. Aber die Richtung ist klar. Die Menschen gehen für Klimaschutz auf die Straße und sie wünschen sich eine nachhaltigere Politik. Und hier sollen sie bekommen. Hätte so eine grün eingefärbte Politik damit Modellcharakter über die Grenzen von Bremen hinaus? Ich meine, ja. Allerdings wird sich in den kommenden Jahren hier im Kleinen zeigen, ob die Bürgerinnen und Bürger wirklich eine Politik wollen, die die Umwelt mehr ins Zentrum rückt. Wenn sie mit dem Auto nicht mehr in die Stadt kommen, wenn Fahrradbrücken anstelle von neuen Straßen gebaut werden und wenn sie spüren, dass sie auch verzichten müssen, dann wird sich zeigen, ob sie diesen Wandel wirklich wollen oder doch lieber wieder ein weiter so.
Andreas Schafazik kommentierte. Diese Frau aus Norddeutschland bewegt gerade viele und vieles in Europa. Carola Rakete wird abwechselnd Heldin oder Straftäterin genannt. Und ihr Fall entfacht neu die Diskussion um Flucht und Hilfe für die Flüchtenden. Carola Rakete bleibt unter Hausarrest, weil sie als Kapitänin der Sea-Watch in den Hafen von Lampedusa gesteuert hat, trotz Verbotes mit 40 Migranten an Bord. In Italien drohen ihr unter anderem deshalb mehrere Jahre Gefängnis. Viele verurteilen sie, viele andere unterstützen sie, sammeln Spenden. Bundesaußenminister Maas will, dass sie freikommt. Dabei geht es um mehr als das persönliche Schicksal einer Aktivistin. Es geht um mehr als die Sea-Watch und den italienischen Innenminister. Es geht um die Frage, wie die Europäische Union ihre Migrationspolitik gestaltet. Ariane Reimers berichtet.
Keine Freilassung für Carola Rakete. Stattdessen bringt die italienische Guardia di Finanza die deutsche Kapitänin nach Sizilien. Die Entscheidung über einen möglichen Haftbefehl ist erstmal auf morgen vertagt. Der deutsche Außenminister hat eine klare Erwartungshaltung.
Seenotrettung ist keine Straftat, sie ist ein humanitärer Akt. Und deshalb würde alles, was am Ende nicht zu einer Freilassung führt, glaube ich, doch erhebliche Irritationen hervorrufen.
Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein. Diesen Satz einer Initiative zitiert Bundespräsident Steinmeier gestern im ZDF. Aber er vertraue auf die Rechtsstaatlichkeit.
Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist inmitten der Europäischen Union, ist Gründerstaat der Europäischen Union. Und deshalb dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht.
Prompt antwortet ihm der italienische Innenminister Salvini auf Twitter. Steinmeier solle sich um Deutschland kümmern und seinen Bürgern ausrichten, sie sollten sich an italienische Gesetze halten. Ähnlich urteilt heute die AfD.
Wenn der Bundespräsident jetzt sich in die Rechtsprechung eines souveränen anderen Staates mit moralischen Argumenten einmischt, so betreibt er de facto eine Nebenaußenpolitik. Das führt zu Verstimmungen und führt Europa nicht zusammen.
Für Curio ist die Aktion der Sea-Watch 3 Schleusung illegaler Migration. Die Notlage sei künstlich hergestellt. Im Internet viele zustimmende Kommentare mit ähnlicher Einschätzung. Free Carola heißt dagegen die Parole der grünen Jugend auf einer Mini-Demo vor der italienischen Botschaft. Die Solidarität ist insgesamt groß. Unterstützer der festgenommenen Kapitänin haben schon mehr als 1 Million Euro Spenden gesammelt. Das grundsätzliche Problem bleibt. Eine legale Migration nach Europa ist schwierig, oft unmöglich. Und so riskieren immer wieder Menschen ihr Leben auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Die Europäische Union hat seit Jahren keine Antwort.
Diese unendliche Geschichte, dass man zwischen den Häfen herumgeschubst wird und dass die Menschen auf den Booten Hunger und Durst haben und dass es im Grunde auch Lebensgefahr gibt. Wir müssen endlich zu einer ordentlichen Lösung kommen für die, die auf hoher See als Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa sind.
Der Soziologe Knaus, Vordenker für das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei, glaubt derzeit nicht an eine einvernehmliche Lösung. Die Positionen seien zu unterschiedlich.
Es gibt Politiker in manchen Ländern, die einfach darauf setzen, reine Abschreckung ist populär und funktioniert. Wenn die Deutschen das nicht wollen, und zum Glück gibt es immer noch Mehrheiten für eine humane Politik, dann können sie nicht sagen, wir sind jetzt die, die eine humane, ethische Politik wollen, aber wir sind nur dann human, wenn es die anderen auch sind.
Also solle Deutschland deutlich sagen, dass die Seenotrettung richtig sei, aber gleichzeitig mit den Herkunftsländern verhandeln, etwa über Rücknahmeabkommen und Möglichkeiten legaler Migration. Das sei ein klares und humanes Signal.
Ein Feuer dieser Dimension hat es hier noch nicht gegeben, soweit wir die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns überblicken. Diese gigantische Rauchwolke zieht seit gestern aus der Lübtener Heide Richtung Brandenburg über 180 Kilometer weit bis nach Berlin. Der Waldbrand hat inzwischen mehr als 4 Quadratkilometer erfasst. Ein regelrechtes Minenfeld, denn ein großer Teil davon war einmal Übungsgelände fürs Militär. Hunderte Menschen mussten schon ihre Häuser in den Orten drumherum verlassen. Hunderte Helfer versuchen, dem Feuer zumindest den Weg abzuschneiden. Und die Polizei sucht nach möglichen Brandstiftern. Martin Möller berichtet aus dem Katastrophengebiet.
Am Rande des ehemaligen Truppenübungsplatzes Lübtener Heide. Der Landrat hat den Katastrophenfall ausgerufen. In 4 Dörfern müssen die Einwohner ihre Sachen packen. Insgesamt über 700 Menschen, darunter die 77-jährige Barbara Prommer und ihr Mann.
Wir hängen an unserem Haus. Da haben wir unsere ganze Kraft, unser Geld reingesteckt. Und ja, die Jüngsten sind wir auch nie mehr.
Nur wenige Kilometer entfernt der Badesee in Probstjeser. Er ist das einzige Gewässer weit und breit. Im Minutentakt holen Löschhubschrauber Wasser. Trotzdem brennt der Wald mittlerweile auf einer Fläche von über 470 Hektar. Die Strategie der Einsatzkräfte: Abwehrschneisen aufbauen, das Feuer von Ortschaften fernhalten.
Wenn ein Kronenbrand entsteht, dann ist das Feuer also so gut wie nicht mehr aufzuhalten, weil der Wind nimmt jetzt zu. Und so versuchen wir natürlich, die Kronen feucht zu halten und das Erdreich, sodass, wenn das Feuer dicht auf uns zukommt, wir dann das Erdreich so nass haben, dass das Feuer in sich erstickt.
Näher als 1000 Meter an die Brandherde dürfen sie nicht heran. Das Gebiet ist munitionsverseucht. Gefahr droht besonders durch Panzergranaten, Hinterlassenschaft von Wehrmacht, Volksarmee und Bundeswehr. Erst vor 6 Jahren haben die Militärs den Schießplatz aufgegeben und die Löschtechnik gleich mit abgerüstet. Der einzige Löschpanzer, der hier im Einsatz ist, gehört einer privaten Firma.
Die Feuerwehren insgesamt sind dafür nicht ausgerichtet. Und deswegen sehe ich auch den Bund in der Pflicht. Im Übrigen sind es Bundesflächen. Das gehört der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Und ich sehe es hier tatsächlich auch so, dass auch die Bundesrepublik Deutschland die Verantwortung mit zu übernehmen hat. Sowohl was Technik, Technologie, aber auch was die Räumung dieses Bereiches anbetrifft.
Die Bundeswehr hat 2 weitere Löschhubschrauber zugesagt. Mehrere Bergungspanzer sind ebenfalls auf dem Weg nach Südwestmecklenburg. Den insgesamt 2000 Einsatzkräften ist es unterdessen gelungen, mehrere Schutzriegel aufzubauen. Sie halten die Flammen auch von Jessenitz fern, wo Barbara Prohmer und ihr Mann leben. In 4 Tagen wird sie 78. Den Geburtstag möchten die beiden gerne wieder zu Hause feiern. Aber noch ist der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns nicht unter Kontrolle. Er breitet sich weiter aus, wenn auch deutlich langsamer.
Diese Bilder kennen wir seit Jahren von der Brenner Autobahn. Rund um die Uhr rollen hier mehr Lkw als auf allen anderen Verbindungen von Nord nach Süd durch die Alpen. Österreich zählt inzwischen 2 Millionen Lastwagen jedes Jahr nur auf dieser Strecke. Und es werden wahrscheinlich noch mehr. Es sei denn, die Transporte wechseln von der Straße auf die Schiene. Deshalb bauen Österreich und Italien den Brenner-Basistunnel zwischen Innsbruck und Franzensfeste. Im Moment das größte Verkehrsprojekt in Europa, 55 Kilometer lang. Vom Jahr 2028 an sollen hier Tag für Tag 400 Züge durchrollen. Mit aller Fracht, die heute noch auf der Autobahn die Alpen quert. Die Österreicher bauen auch die Verbindung zum Tunnel aus und haben die Zusage, dass die Deutschen es genauso machen im Inntal. Also die Strecke ausbauen zwischen Rosenheim und der Grenze bei Kufstein. Aber die Deutschen sind spät dran. Selbst wenn alles liefe wie geplant, würde die Strecke hierzulande frühestens 10 Jahre nach dem Tunnel fertig. Jannik Penz über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten.
Auf diese Karte schaut Günther Platter besonders gern. Sie zeigt, die Bauarbeiten am Brenner Basistunnel kommen gut voran. Trotzdem gibt es für den Landeshauptmann von Tirol ein Problem auf deutscher Seite.
Die Zulaufstrecken werden sicherlich nicht fertig sein, bis der Brenner Basistunnel fertig ist. Das hat man schon versäumt. Umso wichtiger ist es jetzt, in die Gänge zu kommen.
Denn während in Österreich und Italien die Bauarbeiten immer weiter voranschreiten, sind die Schienen auf deutscher Seite noch nicht da. Irgendwo hier in Bayern soll die neue Zulaufstrecke zum Tunnel verlaufen. Durch sie sollen vor allem die überfüllten Straßen entlastet werden. Maßnahmen wie die Blockabfertigungen der Lkw in Tirol oder die kürzlich eingeführten Fahrverbote wären dann überflüssig. Doch die Details der neuen Zugstrecke in Bayern sind auch nach jahrelanger Planung immer noch unklar, kritisiert die Opposition.
Die CSU trägt die volle Verantwortung, denn die CSU stellt seit Jahren die Bundesverkehrsminister und natürlich auch die Staatsregierung. Und hier hat man die Entwicklung verpennt. Man hat nicht rechtzeitig den Ausbau der Schienenwege in Angriff genommen, sondern einseitig auf den Straßenbau gesetzt.
Schon vor 7 Jahren unterschreibt der damalige Verkehrsminister Peter Ramsauer Verträge mit den Österreichern, verspricht einen Ausbau der Gleise zum Brennertunnel. Auch sein Nachfolger Alexander Dobrindt beschäftigt sich immer wieder mit dem Thema, genau wie jetzt Andreas Scheuer. Entschieden ist nach wie vor nichts. Der Bundesverkehrsminister präsentiert heute lediglich mögliche Trassenverläufe. Hinkt er seinem Zeitplan hinterher?
Wie soll ich jetzt darauf antworten? Wieso hinterherhinken? Ich war selber der, der den Bürgerdialog gestartet hat. Weil man so viel Rücksicht auf die Anliegen der Region nimmt, hat man sich so viel Zeit genommen, dass wir jetzt gerade dabei sind, die Grobtrassen zu formulieren.
Scheuer will die Bedenken in der bayerischen Bevölkerung ernst nehmen. Heute Morgen trifft er auch die Gegner des Trassenbaus.
Jeder hat im Programm stehen, dass wir, egal welche Partei, dass wir Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern.
Der Unmut ist groß. Eine Lösung, mit der alle zufrieden sind, kaum machbar. 17 Bürgerinitiativen wehren sich gegen die Ausbaupläne. Widerstände gegen den Brennertunnel gab es allerdings auch in Österreich und Italien. Inzwischen sind die weitgehend überwunden.
Man hat heute bei jedem großen Bauprojekt Bürgerinitiativen. Das ist so. Haben wir auch gehabt. Aber trotzdem muss man schauen, wie man mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommt. Aber das ist eine Angelegenheit, die in Deutschland und Bayern zu erledigen ist.
Bis diese Angelegenheit in Bayern endgültig erledigt ist, wird es aber noch eine Zeit lang dauern. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass die Bauarbeiten für eine Zulauftrasse in frühestens 11 Jahren beginnen. Der Brenner Basistunnel selbst wird dann schon lange fertig sein.
Eine Woche nach dem Eurofighter-Unglück ist heute in Niedersachsen ein Schulungshubschrauber der Bundeswehr abgestürzt mit 2 Menschen an Bord. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jan Hofer.
Bei dem Absturz starb eine Pilotin, das 2. Besatzungsmitglied wurde verletzt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Der Helikopter stürzte auf ein Getreidefeld bei Demke im Landkreis Hameln-Pyrmont. Die Maschine vom Typ EC-135 gehörte zum Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrum im niedersächsischen Bückeburg. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sprach den Hinterbliebenen der gestorbenen Soldatin ihr Beileid aus. Die anhaltenden Massenproteste in Hongkong sind eskaliert. Am heutigen 22. Jahrestag der Rückgabe der Stadt an China haben Demonstranten das Parlament der Sonderverwaltungszone gestürmt. Sie besetzten mehrere Stunden lang den Plenarsaal. Zuvor waren erneut Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die Politik der Hongkonger Regierung zu protestieren.
Um 21 Uhr Ortszeit hatten es die Protestierenden geschafft.
Bewaffnet mit Straßenschildern, vorbei an Sicherheitskräften, stürmen sie das Hongkonger Parlamentsgebäude. Sie besprühen Tische und Wände, reißen Bilder runter. Zuvor hatten sie sich mit improvisierten Rammböcken Zugang zum Parlamentsgebäude verschafft. Auch auf der Straße protestierten Tausende. Vor allem gegen das geplante und derzeit ausgesetzte Auslieferungsgesetz. Es würde China ermöglichen, sich Personen aus Hongkong überstellen zu lassen. Ich weiß nicht, warum unsere Regierung uns das antut. Sie verletzt unsere Rechtsstaatlichkeit. Und die ist die letzte Barriere zwischen uns und der Kommunistischen Partei Chinas. Die Regierung indes feierte das Jubiläum der Übergabe Hongkongs an China unbehelligt. Die Gäste wurden reingebeten, wegen der Regenschauer hieß es. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam zeigte sich versöhnlich. Sie werde ihre Lektion lernen, sagte sie, und sicherstellen, dass die zukünftige Arbeit der Regierung enger und besser auf die Bestrebungen, Gefühle und Meinungen der Gemeinschaft eingeht. Als in der Nacht die Polizei anrückt, um das Parlamentsgebäude zu räumen, verlassen die Protestierenden den Plenarsaal sofort. Danach wird es ruhiger in Hongkong.
Der Iran hat erstmals gegen das internationale Atomabkommen von 2015 verstoßen und damit seine Drohung wahrgemacht. Die internationale Atomenergiebehörde bestätigte, dass Teheran die erlaubte Menge an schwach angereichertem Uran überschritten hat. Das Land reagierte damit auf den Ausstieg von US-Präsident Trump aus dem Abkommen. Irans Außenminister Zarif drohte, die Urananreicherung weiter zu erhöhen, sollte es den europäischen Vertragspartnern nicht gelingen, das Abkommen zu retten. Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat auch die Stimmung an den Aktienmärkten aufgehellt. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Politik, Wirtschaft und Finanzmärkte sind eine kommunizierende Röhre. Und weil das so ist, steigen nach dem G20-Gipfel in Japan die Kurse. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt werden ihren Handelskonflikt zumindest nicht weiter austragen, sondern wollen wieder verhandeln. Entspannen können auch all jene, die an diesem Streit mit dranhängen und ebenfalls Leidtragende sind. So die deutsche Wirtschaft, die sowohl in den USA als auch in China produziert und auch verkauft. Und daher die Auswirkungen von Sonderzöllen in den Bilanzen der Unternehmen spürte. Nach dem Gipfel und dem Willen der USA und China wieder zu reden, statt neue Zölle zu erheben, entspannen Arbeitgeber und in der Folge auch Arbeitnehmer. Denn ohne Handelskonflikt sind auch Arbeitsplätze sicherer. Die Börsen steigen, denn sie handeln die Zukunft. Und die sieht heute wieder ganz gut aus.
Plus gut, dass Guillermo Modillo zu Beginn der 60er Jahre von Südamerika nach Paris gezogen ist, obwohl er kein Wort Französisch konnte. Und so ist er zum Humoristen ohne Worte gereift, zum leisen Clown. Mit seinen knollennasigen Wesen in unmöglichen Situationen. Überall auf der Welt zu verstehen und auch heute noch häufig zu sehen. Und vor allem immer mit Herz. Am Samstag ist Modillo gestorben, wie wir heute erfahren haben, wenige Wochen vor seinem 87. Geburtstag. Mit Claudia Kleinert kommen wir noch mal zurück auf die Waldbrände in Mecklenburg. Gibt es eine Chance, dass die Feuerwehr Hilfe von oben bekommt? Regen?
Nein, Pina Atalay. Also es müsste viel mehr sein als das, was jetzt runterkommt. Ganz im Gegenteil, es wird eher noch verschärft, dadurch, dass der Wind in den nächsten Tagen ziemlich kräftig wird, vor allen Dingen im Norden. Und das ist ja genau ganz schlecht. Im äußersten Norden fällt ein bisschen Regen, aber das ist fast überhaupt nicht nennenswert. Das sind maximal mal 5 bis 10 Liter pro Quadratmeter und erreicht auch nicht den Südwesten Mecklenburgs. Im Süden fällt ein bisschen mehr Regen, direkt am Alpenrand, aber auch das sind meist so enorme Mengen auf einen Fleck in kurzer Zeit, so wie heute beispielsweise. Der Regen, den wir flächendeckend brauchen können, eben auch gerade im südwestlichen Mecklenburg, der kommt nicht, denn es wird einfach viel zu trocken sein bis Freitagabend. Heute hat es ordentlich geschüttet. Wenn wir mal auf das aktuelle Radar gucken, dann sehen Sie, dass da in Bayern immer noch Schauer und Gewitter unterwegs sind. Es gab schwere Sturmböen. Es gab 140 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Da liefen wurden Straßen überflutet. Es ging zum Teil gar nichts mehr. Diese Schauer wird es in der Nacht noch geben. Die sind nicht mehr ganz so heftig, aber einzelne kräftige Regengüsse sind noch möglich. Im Nordwesten kommen dichtere Wolken an, die bringen aber nur leichten Regen. Die Temperaturen sinken meist auf 15 bis 11 Grad. Ganz im Süden, wo die Luft noch ziemlich schwül und feucht ist, da sind 17, 18 Grad. Morgen Vormittag dann direkt am Alpenrand noch einzelne Schauer. Ansonsten von Nordwesten her dichte Wolkenfelder von der Nordsee. Die bringen so ein bisschen Regen im Laufe des Nachmittags, ein ähnliches Bild. Das heißt, ein paar Tropfen, die im Norden fallen. Am Alpenrand noch einzelne Schauer und Gewitter. Sonst ist es trocken mit sonnigen Abschnitten. Und die Temperaturen steigen dann morgen Nachmittag im Norden auf 16 bis 22, im Süden und Südwesten auf bis zu 27 Grad. Der Wind ist eben auch nochmal ein Thema und ein Problem. Der legt nämlich vor allem nach Norden und Nordwesten hin kräftig zu. An Nord- und Ostsee starker Wind. Ansonsten auch deutlich spürbare Windböen. Er ist auch ziemlich böig unterwegs. Die nächsten Tage dann trocken, dazu Sonnenschein. Im Süden wieder deutlich wärmer, bis zu 30 Grad am Donnerstag. Nach Norden hin dichtere Wolken. Die bringen aber, wenn überhaupt, nur wirklich ein paar Tropfen, also Tropfen auf den heißen Stein.
Danke, Claudia Kleinert. Und das waren die Tagesthemen an diesem Montag. Jetzt gleich sehen Sie die Story im Ersten mit exklusiven Recherchen zur Rolle von Audi im Skandal um den Diesel. Morgen Abend sind wir dann wieder hier. Bis dahin. Tschüss.